Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Montag, dem 7. Mai auf Radio Bern. Heute mit diesen Themen: Biowissenschaften begeistern und polarisieren. Das Festival Swiss Life Sciences bietet Wissenschaft zum Anfassen. Vergangenheitsbewältigung bedeutet Gestalten einer besseren Zukunft. Die südafrikanische Menschenrechtlerin Jasmin Suka ist unser Kopf der Woche. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Der konservative Politiker Nicolas Sarkozy wurde abgewählt. In der gestrigen Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich konnte sich der Sozialist François Hollande durchsetzen. Mit 51,7% eroberten die Sozialisten nach 17 Jahren Absenz wieder den Präsidentenstuhl in Frankreich. Viele Medien werten den Sieg von Hollande als eine Protestwahl gegen das Spardiktat der Europäischen Union. François Hollande hat in seinem Wahlkampf nämlich angekündigt, er wolle den sogenannten EU-Stabilitätspakt neu verhandeln. In diesem Abkommen wird geregelt, wie die Zukunft des Euro gesichert werden kann. Die Länder werden zu einer rigorosen Sparpolitik gezwungen, lukrative Staatsunternehmen sollen privatisiert werden. Viele Linke kritisieren diesen Pakt als zu neoliberal und fordern, der Staat müsse Ausgaben tätigen, um die Wirtschaft anzukurbeln. François Hollande muss nun beweisen, ob er diesen Kurs dann wirklich auch durchsetzen kann. Auch in Griechenland hat sich die Bevölkerung am Wochenende gegen die Sparvorgaben der Europäischen Union gewandt. So erreichten die beiden Regierungsparteien in den Parlamentswahlen laut verschiedenen Medien knapp keine Mehrheit mehr im Parlament. Sowohl die PASOK, die sozialistische Partei, als auch die konservative Nea Demokratia wurden in diesen historischen Wahlen abgestraft. Beide Parteien haben das südeuropäische Land bis heute dominiert. Viele Griechen und Griechinnen wählten nun aber rechts- oder linksradikale Parteien. Sie protestierten so gegen die Einflussnahme der EU und des Internationalen Währungsfonds in die nationale Politik. Es bleibt offen, ob sich eine Regierungskoalition bilden kann, möglich, dass es schon in Kürze erneut zu Wahlen kommt. Mit einem offenen Brief haben Berner Kulturinstitutionen, Menschenrechtsorganisationen und linksgrüne Parteien gegen die verschärfte Betriebsbewilligung der Berner Reitschule reagiert. Sie alle verurteilen die Massnahmen, welche der Berner Regierungsstatthalter verfügt hat. Wie wir am Freitag berichtet haben, hat Regierungsstatthalter Christoph Lerch Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm verfügt. So dürfen zum Beispiel nach 12:30 in der Nacht keine Getränke mehr über die Gasse verkauft werden. Zudem werden Anlässe auf dem Vorplatz der Reitschule stark eingeschränkt. Im Juni soll die Vorplatzbar sogar ganz geschlossen werden. Die Unterzeichnenden des offenen Briefes kritisieren die tendenziöse und einseitige Gewichtung von Interessen durch die Stadtpolitik. Wegen der städtischen Ruhe- und Ordnungspolitik hätten verschiedene Kulturorte ihr Angebot massiv verringern müssen oder seien geschlossen worden. Ein pikantes Detail des offenen Briefes ist die Tatsache, dass auch die Juso den Brief an den Statthalter Christoph Lerch unterschrieben hat. So ist Lerch nämlich selber Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Laut Berichten in der Berner Zeitung Bund rumort es deswegen in der größten Partei der Stadt gewaltig. Denn voraussichtlich wird der Lärmschutz zum Wahlkampfthema und die SP ist im Herbst auch auf die Stimmen der jugendlichen Bevölkerung angewiesen, wenn sie stärkste Partei bleiben will. Die Kleintierzüchter und die Stadt Bern haben einen neuen Vertrag unterzeichnet. Damit haben sie auch eine Lösung für die Schuldenaffäre gefunden. Letztes Jahr wurde bekannt, dass ein ehemaliger Stadtrat als Kassier des Kleintierzüchtervereins Bern ein städtisches Darlehen unrechtmäßig verprasst hatte. Dabei ging es um 260.000 Franken. Ein Betrag, der den Verein in eine arge Schieflage gebracht hatte. Nun haben die Kleintierzüchter einen neuen Verein gegründet, nämlich die Kleintierfreunde Bern. Dieser hat nun einen neuen Vertrag mit der Stadt gemacht, denn das Land der Kleintierzuchtanlagen in der Berner Aimat gehört der Stadt. Nun fallen die Anlagen vorübergehend ins Eigentum der Stadt. Die Kleintierzüchter dürfen die Anlagen aber weiterhin benutzen und übernehmen dafür einen Teil der Schulden. Somit beträgt der Verlust für die Steuerzahlenden der Stadt Bern lediglich etwas über 60.000 Franken. Wir kommen noch zum Wetter. Heute bleibt es voraussichtlich trocken. Trotz Wolkenfeldern zeigt sich immer wieder die Sonne. Es wird maximal 17 Grad warm. Der morgige Dienstag verheißt ähnliches Wetter. Sonne und wechselnde Bewölkung. Gegen Abend sind vereinzelt Niederschläge möglich. Es wird etwas wärmer. Das Thermometer zeigt um die 20 Grad. Der übermorgige Mittwoch wird ziemlich bewölkt, zuweilen ist mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen bleiben um die 20 Grad. Gegen Ende der Woche wird es voraussichtlich sonniger und wärmer.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Wie funktioniert unser Gehirn? Warum nehmen immer mehr Menschen Ritalin? Was sind die Chancen und Risiken der Gentechnik? Diese und andere Fragen beantwortet das Festival Swiss Life Sciences. In Bern, aber auch anderen Schweizer Städten, öffnen Universitäten ihre Tore. Mit Vorträgen, Ausstellungen und Rundgängen will man die Faszination der Biowissenschaften auch Laien zugänglich machen. Mit Vorträgen, Ausstellungen und Rundgängen wollen sie die Faszination der Biowissenschaften auch Laien zugänglich machen. Wilmar Rall hat die Einzelheiten.
In Bern gibt's einen Rundgang durchs Tierseuchenlabor und eine Ausstellung zur Welt des Gehirns. Es gibt eine Führung durch die Stadtgärtnerei und eine Debatte über Sinn und Unsinn von leistungssteigenden Medikamenten wie Ritalin. Und es gibt Vorträge über die Chancen und Risiken der Gentechnik. Dort wird man auch Sabina Galatti antreffen, Leiterin der Abteilung Humangenetik am Berner Inselspital. Sie will mit ihrem Vortrag gewisse Vorurteile über Gentechnik aus der Welt schaffen, aber auch an Risiken erinnern, die oft vergessen werden.
Wir leben heute ein bisschen in einer diskrepanten Welt. Auf der einen Seite bestehen Ängste und auch falsche Vorstellungen, was man alles machen könnte mit Gentechnologie und Genmanipulation. Und auf der anderen Seite ist der heutige Mensch bereit, seine ganzen Daten ins Internet zu stellen, irgendein Internetangebot für einen Gentest in Anspruch zu nehmen, um vielleicht herauszufinden, wofür er ein erhöhtes Risiko hat oder woher seine Vorfahren stammen etc. Und ich möchte gerne eben diese ganze komplexe Situation beleuchten, um zu sagen, wo und wann ist denn ein genetischer Test wirklich sinnvoll und wo sollte man das vielleicht doch besser bleiben lassen.
Sabina Galatti beschäftigt sich Tag für Tag mit Fragen der Humangenetik. Ist es da nicht schwierig, den Fachjargon für einmal im Büro zu lassen, diese hochkomplexen Zusammenhänge so zu erklären, dass sie auch Laien verstehen?
Ich mag eigentlich diese Herausforderung. Ich stelle mich ihr immer wieder und ich versuche immer in möglichst einfachen Worten zu erklären, um was es eigentlich geht. Ich denke immer, die ganzen technischen Möglichkeiten, die sind nicht halb so wichtig, oder? Aber es geht darum, aufzuzeigen, was ist die Konsequenz oder was bedeutet das? Und ich bringe auch immer ganz konkrete Beispiele. Und ich glaube, da kann man das Verständnis am besten fördern.
Das Festival Swiss Life Sciences will ja gerade die hochkomplexe Welt der Biowissenschaften allen zugänglich machen. Man wolle Forschende und Öffentlichkeit zusammenbringen, so Michael Rüttlisberger, Projektleiter der Stiftung Sciences Cité in Bern.
Das Ziel des Festivals ist eigentlich, Kontakte herzustellen zwischen der Forschung und der Öffentlichkeit. Die Forschung bringt sehr viele spannende Ergebnisse hervor und die Öffentlichkeit kriegt oftmals gar nichts davon mit. Die Leute wissen auch gar nicht so genau, was machen diese Forscher eigentlich in ihren Labors. Und das Festival bietet jetzt einerseits die Möglichkeit, diese Labors mal anzuschauen und den Forschern zuzuschauen, was die genau machen. Andererseits auch inhaltlich sich zu informieren, was läuft eigentlich in diesem Gebiet der Life Sciences, also konkret Medizin, Biologie oder Genforschung.
Gerade in diesen Wissenschaftsbereichen seien in den letzten Jahren so riesige Fortschritte erzielt worden, dass es für Laien immer schwieriger werde, diese auch zu verstehen. Und das wiederum schüre teils große Ängste in der Bevölkerung. Ängste vor dem Unbekannten.
Das ist auch ein weiteres Ziel, dass man diesen Ängsten mit neutraler Information begegnet. Also wir wollen nicht die Leute überzeugen von einem Weltbild, sondern wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, durch das Verstehen, was eigentlich passiert, sich eine eigene Meinung bilden zu können.
Hinter dem Festival Swiss Life Sciences steht die Stiftung Sciences Cité, der Schweizerische Nationalfonds und Universitäten aus zahlreichen Schweizer Städten.
Das Festival Swiss Life Sciences beginnt heute und dauert bis am nächsten Sonntag. Einzelheiten zu den Veranstaltungen in Bern und anderen Städten gibt es im Internet unter www.swiss-life-sciences.ch.
95,6. Rabe Info.
Sie hören immer noch das Rabe Info vom Montag, dem 7. Mai. Wir kommen zu unserer Rubrik Kopf der Woche. Vor 18 Jahren wurde in Südafrika die Apartheid, die Rassentrennung, abgeschafft. Endlich durften alle Bevölkerungsschichten politisch mitbestimmen. Der ehemalige politische Gefangene Nelson Mandela wurde zum ersten schwarzen Staatspräsidenten. In der Ära Mandela wurde die internationalen Sanktionen aufgehoben. Das Land konnte sich wirtschaftlich stark entwickeln. Heute gilt Südafrika neben China, Indien, Russland und Brasilien als eine der neuen großen Wirtschaftsmächte. Gleichzeitig aber kämpft das Land mit einer wachsenden Schere zwischen Arm und Reich. Unser Kopf der Woche ist Jasmin Suka. Sie ist eine südafrikanische Menschenrechtlerin, die sich auch international engagiert. Sie ist Direktorin der Foundation for Human Rights und sie war Mitglied der Wahrheits- und Versöhnungskommission. In dieser Institution versuchte das Südafrika unter Nelson Mandela, die Apartheid-Vergangenheit zu bewältigen. Ich wollte von Jasmin Suka wissen, wo steht Südafrika heute?
South Africa has the most progressive human rights constitution in the world with an entrenched Bill of Rights, which has a major, you know, very important equality clause.
Südafrika hat die fortschrittlichste Menschenrechtsverfassung der Welt. Zudem haben wir Zusatzartikel mit weitgehenden Gleichstellungsrechten. Darin steckt die Vision, wie wir unser Land gerne haben würden. Wir hatten 350 Jahre lang ein strukturelles System, das die Apartheid unterstützte. Man kann das nicht einfach in 18 Jahren ungeschehen machen. Immerhin haben wir politische Freiheit erlangt und genießen zivile und politische Rechte. Ich aber bin der Meinung, wir haben die ökonomischen Fragen noch nicht gelöst. Unserer Wirtschaft geht es zwar sehr gut, aber profitieren kann nur eine kleine Gruppe von Menschen. Die große Mehrheit hat es nicht geschafft, von der Wirtschaft zu profitieren und sozialwirtschaftliche Rechte zu erlangen. Für mich sind die großen Fragen, wie bekämpfen wir Armut und Ungleichheit und was machen wir gegen Jugendarbeitslosigkeit? Denn Freiheit ist bedeutungslos, wenn man keine Würde hat. Armut und Ungleichheit führen zu einer bestimmten Art von Gewalt. Strukturelle Gewalt, könnte man sagen. Wir haben verschiedene Herausforderungen. Früher wussten wir, wer der Feind ist. Heute ist das eine sehr komplexe Frage. Wenn wir die neoliberale Politik bekämpfen wollen, müssen wir das sehr durchdacht angehen. Wir müssen in unsere Menschen investieren, Qualifikationen, Technologie, und wir müssen ihnen die Mitwirkungsmöglichkeiten zurückgeben, die sie verloren haben. Das ist dringend nötig, aber die Kämpfe sind heute anders als früher.
To some extent they've lost. So I think we're necessary, but I think the battles are very, very different now.
Jasmin Suka, sie war Mitglied der sogenannten Wahrheits- und Versöhnungskommission. Von 1996 bis 1998 untersuchte die Kommission die Menschenrechtsverletzungen, die während der Apartheidzeit begangen wurden. Was hat diese Arbeit in ihrem Land bewirkt?
Look, I think the Truth Commission was an important step in the transitional process.
Die Wahrheitskommission war ein wichtiger Schritt im ganzen Übergangsprozess. Es gibt keinen Zweifel, ohne die Wahrheitskommission hätten wir den friedlichen Übergang nie geschafft. Wir hätten keine Wahlen durchführen können, bei denen alle wichtigen Akteure mitgemacht hätten. Ein Resultat war auch, dass wir eine Verfassung und ein Verfassungsgericht schaffen konnten. Die Wahrheitskommission schuf ein moralisches Fundament für die Gesellschaft. Sie war wohl einer der größten Erfolge in Bezug auf die Vergangenheitsbewältigung, vor allem für die Wahrheitsfindung und für das Ablegen von Rechenschaft. Aber die Wahrheitskommission hatte auch ihre Grenzen. Grenzen, die in der Art und Weise lagen, wie das Mandat der Kommission konstruiert war. Wir schauten nie auf die Nutznießer der Apartheid. Wir beschäftigten uns zu wenig mit den sozialökonomischen Auswirkungen der Apartheid. Das Mandat konzentrierte sich auf die Verletzung von politischen und zivilen Rechten. Wenn man die strukturelle Untermauerung der Apartheid betrachten will, braucht man ein anderes Mandat. Wenn wir die Herausforderungen Südafrikas heute betrachten, dann haben die alle mit dem ökonomischen Erbe der Apartheid zu tun. Die Wahrheitskommission beschäftigte sich jedoch nur auf einer Ebene damit, und da hätte der Aufgabenbereich ausgedehnt werden müssen. Die Wahrheitskommission befand sich in einem ständigen Wandel.
Oft saßen sich Opfer und Täter in den Anhörungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission direkt gegenüber. Es kam vor, dass ein Gefolterter noch einmal mit dem Folterknecht konfrontiert wurde, und nach den Anhörungen verließ der Folterknecht ungestraft den Saal. Hat da die Kommission nicht auch ein wenig versagt?
One of the problems or challenges, which I think, you know, victims were incredibly generous.
Eines der Probleme oder eine der Herausforderungen war folgende: Die Opfer waren sehr großzügig. Sie machten beim Kompromiss mit, der den Tätern Amnestie im Gegenzug für die Wahrheit bot. Eigentlich hatte sich die Regierung dazu verpflichtet, dass Täter, die keine Amnestie verlangten, vor Gericht gebracht werden. Aber seit wir unsere Arbeit abgeschlossen haben, ist es zu keinem einzigen Prozess gekommen. Und wenn sich die materielle Situation der Opfer nicht verändert, fragen sich viele, hat der Kompromiss wirklich etwas gebracht? Die Welt tut sich schwer mit der Frage der Straflosigkeit. Südafrika ist jetzt an einem Punkt wie Argentinien und Chile. Wir müssen uns fragen, wie gehen wir mit dem Ablegen von Rechenschaft um? Was passiert mit den Menschen, die keine Amnestie verlangt haben? Wir müssen die Staatsanwaltschaft dazu bringen, sich diesen Fragen anzunehmen. Sonst war dieser Kompromiss wirklich nutzlos.
Eigentlich hieß die Kommission ja Wahrheit- und Versöhnungskommission. Tatsächlich brachten die Anhörungen viel Wahrheit ans Licht. Aber wie steht es um die Versöhnung?
You know, reconciliation is a very...
Versöhnung ist ein sehr interessanter Prozess. Für mich bedeutet das, wie kann man das Vertrauensverhältnis der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen wiederherstellen? Wie können Bürger wieder ihre Bürgerrechte erlangen? Es geht nicht ums Umarmen und Küssen. Es geht um die Straflosigkeit. Es geht um Gerechtigkeit und Wahrheit. Am Schluss geht es darum, einen Zustand zu schaffen, der die Gesellschaft davon abhält, wieder in die alten Verhältnisse zurückzufallen. Es ist ein vorbeugendes Mandat. Wenn wir in die Versöhnung investieren, müssen wir das grundlegend tun. Man kann bei Fragen der Gerechtigkeit, der Wahrheit und der Entschädigung keine Kompromisse machen.
Jasmin Zuka, Sie haben als Menschenrechtlerin eine wichtige Rolle bei der Vergangenheitsbewältigung der Apartheidzeit in Südafrika gespielt. Heute ist diese Vergangenheit ja immer noch nicht ganz bewältigt. Im Moment laufen in den USA Prozesse gegen internationale Konzerne, auch gegen schweizerische. Apartheid-Opfer haben diese Konzerne verklagt, weil diese von der Apartheid stark profitiert haben. Bringen solche Prozesse tatsächlich etwas?
I think there's a broad recognition in the world that in a sense while we have a really well developed
Die ganze Welt anerkennt, wir haben ein gut ausgebautes internationales Strafjustizwesen. Aber es gibt große Lücken, wenn es um die Rolle der großen Konzerne geht. Gerade in Südafrika haben viele Leute ihre Fälle in die Vereinigten Staaten von Amerika getragen. Dort gibt es das Gesetz zur Regelung von ausländischen Ansprüchen. Dort können also Prozesse gegen Konzerne begonnen werden. In vielen anderen Ländern schließen sich diese Lücken.
UK and American corporations.
Südafrikanische Apartheid-Opfer klagen nicht nur gegen Schweizer Unternehmungen, sondern auch gegen deutsche, britische und amerikanische. Die Realität ist die, diese Klagen laufen seit Jahren und man weiß immer noch nicht, ob es einmal zu einem Urteil kommen wird. Wir haben ein großes Problem in dieser Welt. Es ist einfach, Staaten oder Einzelpersonen verantwortlich zu machen. Aber es ist sehr schwierig, Konzerne zur Rechenschaft zu ziehen. Dann kommt noch etwas dazu. Es gibt Unternehmungen, die mehr Gewinne erzielen als das Bruttoinlandprodukt von einzelnen Staaten. Der Druck, den große Unternehmungen ausüben können, ist problematisch. Das ist ein riesiges Problem für schlecht entwickelte und arme Länder. Wir müssen Konzerne vermehrt zur Rechenschaft für die Verletzung von Menschenrechten ziehen. Ich denke an Bergbaukonzerne, an Ölförderkonzerne oder an die sklavenähnlichen Arbeitsumstände, dank denen gewisse Konzerne riesige Gewinne erzielen können. Ich erhalte viele Dossiers über weltbekannte Konzerne. Man muss jetzt wirklich Argumente sammeln, um diese rechtlichen Lücken zu schließen.
Very famous corporations in the world. I think there's a case really to be made for beginning to address this gap.
Menschenrechte sind in einer globalisierten Wirtschaft zu einem Thema weltweit geworden. Yasmin Suka, Sie sind die Direktorin der Südafrikanischen Foundation for Human Rights. Inwiefern teilen Sie Ihre Erfahrungen mit der globalen Bewegung für mehr Menschenrechte?
Right now, thankfully, I've been doing some work in Kosovo.
Im Moment habe ich gerade im Kosovo gearbeitet. Ich habe gerade ein UNO-Mandat abgeschlossen, wo es darum ging zu untersuchen, was genau in Sri Lanka passiert ist. Jetzt gehe ich nach Libyen. Aber ich habe auch einen Vollzeitjob bei der Human Rights Foundation. Ich versuche, meine Erfahrung dazu zu benutzen, unser Verständnis für die Vergangenheitsbewältigung zu vertiefen. Denn wir schauen nicht auf die Vergangenheit, um die Vergangenheit zu verbessern, sondern wir haben den Ansatz, wie gestalten wir eine bessere Zukunft? Und wir beschäftigen uns mit dem, was sich zwischen den Generationen abspielt. Fragen, die für jede Gesellschaft wichtig sind.
We don't look at the past to build a better past, but we look at it from the perspective of how do we build a better future and how do we look at the intergenerational questions, which I think are important for any society.
Sagt Yasmin Suka. Die Menschenrechtlerin ist die Direktorin der Foundation for Human Rights in Südafrika und war Mitglied der Wahrheits- und Versöhnungskommission in der Zeit nach der Apartheid. Sie war unser Kopf der Woche.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Montag, dem 7. Mai. In der Redaktion waren Wilmar Rall und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer um 11. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.